Guten Morgen. So. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Bin ich hier zu hören? Ja? Gut. Ist auch an hier, ne? Ja, gut. Also. Dann. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, das ist ja in diesen Weihnachtstagen, in der Weihnachtszeit, in vielen Kirchen und Sälen zu hören. Und sicherlich noch viel häufiger erklingt es irgendwo zu Hause als Aufnahme. Direkt vor dem Predigttext, den ich für heute rausgesucht habe, da steht dieser Vers, den Johann Sebastian Bach, ja, der ihn zu diesem Einstieg, zu diesem berühmten Einstieg inspiriert haben dürfte. Es heißt in Jesaja 49, Vers 13, jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Hier in diesem Vers, wie auch bei Bach, da ist von dieser großen Weihnachtsfreude die Rede. Von dieser Freude darüber, dass Gott sein Volk nicht im Stich gelassen hat, sondern dass er herniedergekommen ist auf die Erde. Dass er selbst Mensch geworden ist und den Menschen nahe gekommen ist. Auf der anderen Seite ist heute auch Silvester und das Jahr 2023, das geht definitiv mit diesem Tag zu Ende. Und es kann auch sein, dass ja an so einem Tag wie heute da noch so eine etwas andere Stimmung in uns aufsteigt, kurz vor dem Jahreswechsel. Eine etwas nachdenkliche, vielleicht eine etwas gedämpfte Stimmung. Gedanken und Gefühle, die dieser überschäumenden Weihnachtsfreude so ein bisschen entgegenstehen. Und dass wir uns vielleicht fragen, ist Gott eigentlich wirklich da? Sieht er mich und meine Situation, so wie das die Jahreslosung sagt? Sieht er das wirklich? Sieht er auch die Welt, in der wir leben, unsere Welt, in der sich ja gerade in diesem Jahr auch die Schwierigkeiten und Problemlagen ja immer weiter aufgetürmt haben? Oder ist dieses Jauchzen, dieses Freuen, dieser Jubel nicht vielleicht eher so einer vorübergehenden Festlaune geschuldet? Denn es ist ja schon klar, wenn alles festlich geschmückt ist, der Tannenbaum schön leuchtet, alles voller Lichter und Glanz ist und es überall noch nach Weihnachten duftet, wenn dann noch das Essen gut und reichhaltig ist, die Musik festlich und weihnachtlich und die gemeinschaftliche Stimmung schön ist und fröhlich, ja, dann ist es einfach zu jubeln und dann ist es auch einfach gut gelaunt zu sein. Aber wie war das sonst? In den vergangenen 365 Tagen, habe ich da die Nähe Gottes gespürt? Oder habe ich mich oft ja verlassen oder vergessen gefühlt? Der Predigttext, den ich uns gleich lesen möchte, er nimmt genau diese Einwände und diese Zweifel auf. Er thematisiert diese Fragen, die manchmal in uns aufkommen. Gerade wenn wir ja, diese großartige Weihnachtsbotschaft hören und sie diesem manchmal so schwierigen Alltag gegenüberstellen. Ist da wirklich ein Gott, der mich liebt? Ist da wirklich ein Gott, der sich um mich kümmert? Ist da wirklich ein Gott, der da ist und verändert die Botschaft von Weihnachten eigentlich tatsächlich etwas? Ich lese uns aus Jesaja 49, ab Vers 14, bis Jesaja 50, Vers 3. ein bisschen längerer Abschnitt. Ich lese ihn uns jetzt mal in Gänze und später dann in der Predigt immer noch mal so einzelne Verse, auf die ich konkret dann eingehe. Jesaja 49, Abvers 14. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Hebe deine Augen auf und sieh umher. Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der Herr, du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie als Gürtel um dich legen, wie eine Braut es tut. Denn dein wüstes, zerstörtes und verheertes Land wird dir alsdann zu eng werden, um darin zu wohnen, und deine Verderber werden vor dir weichen, so dass deine Söhne, du Kinderlose, noch sagen werden vor deinen Ohren, der Raum ist mir zu eng, mach mir Platz, dass ich wohnen kann. Du aber wirst sagen in deinem Herzen, wer hat mir diese geboren? Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese aufgezogen? Siehe, ich war allein gelassen, wo waren denn diese? So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker meinen Banner aufrichten. Dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen? Oder kann man einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? So aber spricht der Herr, nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Und ich will deine Schinder sättigen mit ihrem eigenen Fleisch und sie sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden. Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich der Herr, dein Heiland bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. So spricht der Herr, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Ist mein Arm nun so kurz geworden, dass er nicht mehr erlösen kann? Oder ist bei mir keine Kraft mehr zu erretten? Siehe, mit meinem Schelten mache ich das Meer trocken und die Wasserströme zur Wüste, dass ihre Fische vor Mangel an Wasser stinken und vor Durst sterben. Ich kleide den Himmel mit Dunkel und hülle ihn in Trauer. In diesem längeren Text, da werden drei Einwände gegen die so wunderbare Botschaft von Weihnachten deutlich. Drei Einwände gegen diese Botschaft, dass Gottes Liebe zu den Menschen so groß ist, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um sie zu erlösen. Drei Einwände will ich uns zeigen und ja auch, wie Gott darauf reagiert, wie er darauf antwortet. Der erste Einwand, ich kann nicht an Gottes Liebe glauben, denn Gott hat mich vergessen. Ich kann nicht an Gottes Liebe glauben, denn Gott hat mich vergessen. Das ist dieser erste Einwand, der hier gleich zu Beginn in Vers 14 so formuliert wird. Hier heißt es in Vers 14, Zion, und gemeint ist damit das Volk Gottes, Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Manche der Menschen damals, sie schauten auf die Situation der babylonischen Gefangenschaft, in der das israelitische Volk sich zu dieser Zeit, von der Prophet hier spricht, befindet. Und sie kamen zu dem Schluss, wenn wir auf all das blicken, auf diese Realität blicken, in der wir uns befinden, ja, dann können wir dieser wunderbaren Botschaft von der Liebe Gottes nicht glauben. Die Realität, sie spricht dagegen. Die Realität, die nackten Fakten, sie sprechen einfach eine andere Sprache. Dass wir hier noch immer sitzen, in dieser katastrophalen Situation, verschleppt in ein fremdes Land, unterjocht von den Babyloniern, das ist doch schlimm. Das ist doch unfair. Das haben wir doch nicht verdient. Wie sollen wir da, wenn wir das sehen, wenn wir das erleben müssen, wie sollen wir da an einen Gott der Liebe glauben können? Nein, Gott hat uns vergessen. Er will uns gar nicht retten. Vielleicht sind deine Gedanken manchmal gar nicht so unähnlich oder gar nicht so anders. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann hätte er mich doch nicht in dieser schwierigen Familie aufwachsen lassen, was mir doch bis heute Schwierigkeiten bereitet. Vielleicht denkst du sowas. Oder wenn er mich wirklich lieben würde, dann hätte er mich doch nicht krank werden lassen. Wenn er mich wirklich lieben würde, dann hätte er es nicht zugelassen, dass ich in dieser einen Situation meines Lebens diese fatale Fehlentscheidung getroffen habe. Welcher Gedanke dir da auch immer, und sei es vielleicht nur für so einen ganz kurzen Augenblick, durch den Kopf schießt, manchmal kommen ja diese Gedanken, dann schieben wir sie wieder weg, aber welcher Gedanke auch immer dir da vielleicht nur für einen kurzen Moment durch den Kopf schießt, die schwierigen Umstände, in denen wir uns befinden, mit denen wir alle hin und wieder mal konfrontiert sind, sie können unseren Glauben an Gottes Liebe so von innen heraus aushöhlen. Dass da nur noch etwas bleibt, so wie eine Hülle, wie eine Fassade stehen bleibt. Und wenn es dann auf einmal ganz dicke kommt, dann starren wir plötzlich nur noch auf die Probleme, auf die Krisen und Katastrophen, und wir fühlen uns auf einmal von Gott völlig verlassen und vergessen. Und dann ist es gut, und dann ist es heilsam und wichtig, wenn Gottes Wort dann kommt und unsere Blickrichtung wieder verändert, unseren Blick neu ausrichtet, uns auf Gott schauen lässt. Und das ist ja, was wir hier auch lesen, in ganz wunderbaren, in sehr einfühlsamen und sehr trostvollen Worten macht uns Jesaja hier deutlich, dass Gottes Liebe etwas ganz Beständiges ist, dass Gottes Liebe wirklich unwandelbar ist. Dass Gott seine Liebe nicht einfach eines Tages zurückzieht. Auch wenn manches um uns herum und vielleicht in manchen Situationen sogar alles um uns herum eine andere Sprache zu sprechen scheint. Gott antwortet hier auf diesen Einwand des Volkes mit einer rhetorischen Frage und er bringt ein Beispiel. Kann auch ein Weib, Lutherdeutsche, ne? Kann auch eine Frau, können wir auch sagen, ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Es ist hier wirklich gedacht, das macht die Wortwahl hier auch in der Ursprache deutlich, es ist wirklich gedacht an ein Kind im Säuglingsalter. An ein Kind, das von seiner Mutter noch gestillt wird. Vergessen Mütter ihre Babys? Vertrösten Mütter ihre Babys auf den nächsten Tag, auf die kommende Woche, auf den nächsten Monat? Sagen sie, nein, jetzt nicht, lass uns mal einen Termin machen? Nein. Selbst wenn sie schlaflose Nächte haben, selbst wenn sie wochenlang schlaflose Nächte hinter sich haben, Und wenn sie selbst kaum noch können, körperlich am Ende sind, dann werden sie doch ihr Kind, dann werden sie doch ihr Baby noch das 23. Mal auf den Arm nehmen, wenn es das Kind braucht. Oder? So sind doch Mütter. Und es ist doch ganz erstaunlich, zu welchen Kraftakten Mütter da imstande sind. Und dann fährt Gott fort, nachdem er dieses Beispiel so eingeführt hat, fährt er hier fort. Und ob sie seiner vergäße. Also der Gedanke wird mal fortgesponnen und er bringt jetzt diesen, also es wird jetzt dieser Fall so vorgestellt für den unwahrscheinlichen, ja eigentlich nur so theoretischen Fall, dass eine Mutter ihr Kind doch im Stich lassen sollte. Ja, wir wissen, dass das manchmal vorkommt. Aber es ist so extrem selten, dass wir, wenn wir es dann doch einmal hören und wenn wir doch einmal davon lesen, dass wir umso schockierter sind, weil es einfach so unüblich ist. Also, und ob sie seiner doch vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Also Gott sagt, selbst wenn das Unfassbare geschieht, selbst wenn das eigentlich nicht Denkbare geschieht, dass eine Mutter ihr Kind im Stich lassen sollte, so seid sicher, ich vergesse euch nicht. Ich vergesse euch niemals. Denn so tief und so eng ist meine Bindung zu euch. So unwandelbar, so beständig ist meine Liebe zu euch. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Das ist der wertvolle Trost, den Gottes Wort uns hier schenkt. Und doch stellt sich die Frage, wie jetzt umgehen mit der Krise, die uns ereilt hat, mit dem, was uns Sorgen schafft. Was nicht weiterführt, das ist in der Regel die Frage nach dem Warum. Warum passiert mir das? Warum geschieht das jetzt? Warum hier? Warum an meiner Stelle? Auch damals im Volk Israel, wenn wir an ihre Situation denken, da gab es ja treue Gläubige, die die Strafe Gottes in Form des babylonischen Exils nun wirklich nicht verdient hatten. Denken wir an Daniel und seine Freunde, diese treuen Männer Gottes. Denken wir an den Propheten Hesekiel, er ebenso ein solches Beispiel. Dennoch hat auch sie das alles getroffen. Die Frage nach dem Warum, sie führt nicht weiter. Sie führt maximal auf diesen Irrweg, dass wir meinen, dass Gott uns vergessen oder verstoßen hätte. Besser scheint mir zu fragen, was nun? Wie soll es nun weitergehen? Oder vielleicht auch, was soll ich tun? Wozu soll mir das dienen? Und wenn wir dann auf Gott schauen und von ihm Hilfe und Stärke erwarten, um durch dieses düstere Tal hindurchzugehen, dann wird er uns begleiten. Wer so auf Gott schaut, wer so sich auf Gottes Wort verlässt, für den werden diese Versprechen Gottes hier zur Lebensenergie. Zur Lebensenergie, die Kraft und Mut gibt, mit den Ungerechtigkeiten dieses Lebens klarzukommen. Denn Ungerechtigkeiten, ob kleine oder große, ob echte oder vielleicht nur empfundene, alles das, das gibt es im Leben eines Christen. Aber es bedeutet nicht, es bedeutet niemals, dass Gott uns vergessen hätte. Seine Liebe ist unwandelbar. Wie eine Mutter ihr Neugeborenes nicht im Stich lässt, so, ja, noch viel, viel mehr gilt, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Ein zweiter Einwand. Ich kann nicht an Gottes Liebe glauben, denn für mich gilt sie bestimmt nicht. Wir springen mal ein Stück in unserem Predigttext. Hier können wir nicht auf jedes eingehen. Es sind noch viele andere sehr interessante Aussagen, aber wir springen jetzt zu Vers 24 und dort finden wir diesen Einwand formuliert. Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen, so sagen einige aus Gottes Volk? Oder kann man einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? Ist es möglich? So denken sie oder so fragen sie, dass uns hier jemand aus der babylonischen Gefangenschaft befreit. Ist es möglich, dass uns hier jetzt jemand losreißt aus der Gewalt dieser Weltmacht? Das ist so, was hinter dieser Frage steht. Ist es möglich? Und im Grunde ist das auch eine rhetorische Frage und ja, die Antwort ist ganz einfach. Nein. Das ist nicht möglich. Natürlich ist das nicht möglich. Wenn du zur damaligen Zeit ein Gefangener der Babylonier bist, dieser absolut beherrschenden Weltmacht, überlegen, vor allen Dingen in militärischen Dingen, eine unfassbare Stärke und Gewalt, dann kann daran niemand etwas ändern. Nach menschlichem Ermessen ist hier Rettung völlig ausgeschlossen. Wenn du dich in ihrer Gewalt befindest, da ist nichts zu machen. Keine Chance. Hier sind also Menschen, die sagen, Gottes Liebe, die mag es geben. Daran zweifle ich nicht. Aber für mich, für uns hier, in unserer Situation als Gefangene der Babylonier. Für uns gilt sie gewiss nicht. Wir sitzen hier in der Fremde. Wir sitzen hier in dieser Gefangenschaft. Und wir sitzen hier, ehrlich gesagt, auch zu Recht. So sehr, wie wir uns gegen Gott aufgelehnt haben. So oft, wie wir uns gegen Gott versündigt haben, da haben wir es doch auch nicht anders verdient. Nein, an Gottes Liebe für mich, an Gottes Liebe für uns, da können wir nicht länger glauben. Denn wir haben sie ein für alle Mal verspielt durch unser Verhalten. Und vielleicht ist es ein Gedanke, den du so oder ähnlich auch kennst, der so oder ähnlich auch schon mal in deinem Kopf aufgeblitzt ist. Nach allem, was ich schon auf dem Kerbholz habe, kann Gott mich doch gar nicht mehr lieben. Das alles, was mich hier trifft, irgendwo geschieht es mir doch zurecht. Ich habe es irgendwo doch gar nicht anders verdient. Oder vielleicht, Gott kann mich doch gar nicht lieben, wenn ich immer und immer und immer und immer wieder in die gleiche Sache hineintappe. Wo ich ihm doch versprochen habe, dass das nie wieder vorkommen soll. Oder Gott liebt mich nicht. Ich bin einfach wertlos. Was sagt Gott dazu? Gott antwortet wieder auf diesen Einwand. In Vers 25 und 26 heißt es, so aber spricht der Herr, nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden. Und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Und ich will deine Schinder sättigen mit ihrem eigenen Fleisch und sie sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden. Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich der Herr, dein Heiland bin und dein Erlöser, der Mächtige Jakobs. Also Gott sagt, ich kann euch retten. Ich kann und ich will euch aus der Gewalt dieser Babylonier entreißen. Für mich ist das nicht unmöglich. Ja, für alle anderen, für alle menschlichen Gewalten ist das undenkbar. Aber für mich ist es möglich. Ich kann und ich will und ich werde es tun. Ich kann und ich will, im übertragenen Sinne gesprochen, euch auch aus der Sklaverei der Sünde befreien. Meine Liebe gilt euch. Ich kann und ich will euch retten. Im Übrigen ist das so, wenn wir nicht glauben können, dass Gottes Liebe auch uns persönlich gilt, angesichts unseres Versagens, unseres Scheiterns, unserer Schuld, dann ist das oft auch so eine verdrehte Form von Stolz. Es ist oft eine verdrehte Form von Stolz auch. Wenn wir sagen, was ich getan habe, das ist jetzt wirklich zu viel. Das ist doch einfach zu schlimm. Das ist doch einfach etwas, das überfordert selbst Gott. Oft verbirgt sich hinter so einem Denken auch die Unfähigkeit, sich selbst zu vergeben. Ich bin vielleicht so enttäuscht von mir und so enttäuscht von meinem Verhalten und denke dann, wie unendlich mehr muss doch Gott von mir enttäuscht sein. Und vielleicht ist er das auch, aber es ändert nichts an der Realität seiner Liebe. Und wenn ich das weiß und mich selbst mit meinem ganzen Versagen Gott anvertraue, so ganz offen und ehrlich, ohne dass ich da etwas beschönigen müsste, das alles bei ihm abgebe und seine Vergebung erfahre, dann wird es mir auch möglich sein, dass ich mir selbst vergebe und Frieden finde mit meinem Versagen. Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen oder kann man einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? Nein, eigentlich geht das nicht. Wenn der Kräftige, wenn der Starke die Dinge in seiner Gewalt hat, dann kannst du sie ihm nicht losreißen. Der Starke hat's ja. Aber für Gottes unwandelbare Liebe gibt's hier kein Hindernis. Keine Schuld ist zu groß. Keine Vergangenheit ist zu schwierig. Das Einzige, was uns hier hindern kann, das Wunder von Gottes unwandelbarer Liebe zu erfahren, das ist unser Stolz. Wenn wir Gott unsere Lage nicht zutrauen, wenn wir Gott unsere Lage nicht abgeben, wenn wir ihm unser Leben nicht anvertrauen. Wo wir das aber tun, ja, da werden wir das erleben, Gottes unwandelbare Liebe persönlich erfahren. Wir werden erfahren, wie es hier heißt, dass ich, der Herr, dein Heiland bin und dein Erlöser. Der letzte, der dritte Einwand. Ich kann nicht an Gottes Liebe glauben, denn es ändert sich ja doch nichts. Ich kann nicht an Gottes Liebe glauben, denn es ändert sich ja doch nichts. Ob wir nun selbst schuld sind an der Lage, ob es andere Gründe hat, völlig egal. Das ist so diese Sicht. Man schaut einfach auf die Welt, auf die uns umgebenden Realitäten und Umstände und man schlussfolgert, die Lage ist hoffnungslos. Du denkst, es kann ja sein, dass Gott mich liebt, das kann ja stimmen, aber was ändert's denn? Was ändert's denn? Ich finde ja trotzdem keine bezahlbare Wohnung, vielleicht. Oder mein Partner kommt ja trotzdem nicht wieder zu mir zurück. Oder an meiner chronischen Krankheit ändert das ja auch nichts. Sie bleibt ja trotzdem. Mag ja sein, dass Gott mich liebt, ein netter Gedanke, aber es ändert ja nichts. Diesen dritten Einwand gegen Gottes Liebe, wir finden ihn nicht ausgesprochen in unserem Text. Aber wir finden ihn implizit in unserem Text. Wir finden ihn, weil Gott in Kapitel 50, dann Vers 1, auf diesen Einwand hin, den zwar viele in ihrem Herzen trugen damals, ihn aber nicht ausgesprochen haben. Und möglicherweise ist es genauso, heute immer noch, dass viele diesen Einwand irgendwie in ihrem Herzen tragen, ihn aber gar nicht so richtig aussprechen, sich vielleicht auch nicht trauen, ihn auszusprechen. Also, wir finden Gottes Antwort auf diesen Einwand, der nicht ausgesprochen wird, in Kapitel 50 ab Vers 1. Gott spricht dort: So spricht der Herr, wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entlassen hätte? Oder wer ist mein Gläubiger, dem ich euch verkauft hätte? Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Gott benutzt hier dieses Bild vom Ehebund. Vom Ehebund, in dem es Ehemann und Ehefrau gibt. Er ist der Ehemann und sein Volk ist die Ehefrau. Das ist ein Bild, das finden wir immer wieder im Alten Testament. Und er fragt dann, auch hier eine rhetorische Frage. Er fragt dann sein Volk: Mensch, liebe Leute, gibt es denn eigentlich einen Scheidebrief? Gibt es so ein Dokument? Das hatten die früher auch schon. Gibt es so ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass unsere Beziehung nicht mehr besteht? Hab ich mich von euch etwa getrennt? Ist das irgendwo niedergeschrieben? Schaut doch mal nach. Findet ihr so ein Dokument? Gibt es da eins? Nein. Natürlich nicht. So ein Dokument gibt es nicht. Gott hat es nie ausgestellt. Und das zweite Bild hier, das sagt genau das Gleiche aus. Gott fragt wieder: Gibt es etwa jemanden, an den ich euch verkauft hätte? Habe ich euch an einen anderen Händler, an einen anderen Eigentümer verkauft, dass ihr jetzt nicht mehr mein besonderes Eigentum wärt? Gibt es da jemanden? Überlegt mal. Habe ich euch verkauft? Fällt euch da jemand ein? Nein, natürlich nicht. Gott sagt hier ganz unmissverständlich und ganz deutlich: Ich habe mich nicht von euch getrennt. Ich habe euch nicht verkauft. Ich habe mich doch nicht von euch losgesagt. Wie kommt ihr denn darauf? Ja, vielleicht denkt ihr das. Vielleicht empfindet ihr das manchmal so. Vielleicht sagen das auch andere. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, niemals. Das ist einfach nicht wahr. Ich habe mich nicht von euch losgesagt. Ich habe mich nicht von euch getrennt. Ich habe euch nicht verkauft. Und darum ist eure Situation doch nie und nimmer, niemals hoffnungslos. Aber, sagt Gott dann weiter, aber es gibt einen anderen Grund. Es gibt einen anderen Grund, warum ihr das so empfindet. Warum ihr meine Liebe für euch nicht so spürt. Warum ihr das so empfindet, dass meine Liebe zu euch so weit weg ist. Und dass sich nichts ändert. Da gibt es einen Grund, einen anderen Grund. Und dieser Grund, er liegt bei euch. Denn was euch im Moment von mir trennt, das ist etwas, das geht nicht auf meine Initiative zurück. Kein Scheidebrief, kein Verkauf an jemand anderen. Nein, Gott sagt, das sind eure Sünden. Das ist eure Abtrünnigkeit. Siehe, ihr seid um eurer Sünden willen verkauft. Und eure Mutter ist um eurer Abtrünnigkeit willen entlassen. Das ist der Grund. Und darum ist eure Situation auch nicht hoffnungslos. Denn Hoffnungslosigkeit besteht ja immer dort, wo es keine Chance mehr gibt, etwas zu tun. Wo es keine Chance mehr gibt, irgendetwas zu verändern, irgendetwas zum Besseren zu wenden. Bei der schlimmen Krankheit vielleicht, wo der beste Mediziner sagt: Ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nichts mehr tun. Aber wo es eine Lösung gibt, da ist die schlimmste Situation nicht hoffnungslos. Und hier gibt es eine Lösung und von der spricht Gott in Vers 2. Warum kam ich und niemand war da, fragt er. Warum rief ich und niemand antwortete? Ist mein Arm nun so kurz geworden, dass er nicht mehr erlösen kann? Oder ist bei mir keine Kraft mehr zu retten? Mit anderen Worten sagt Gott hier zu denjenigen, die diesen Einwand vorbringen, dass doch sowieso alles hoffnungslos sei: Ich habe mich doch zu euch aufgemacht. Ich habe euch doch gerufen, aber ihr habt nicht reagiert. Ihr habt nicht geantwortet. Ich habe sogar, wir können das weiterführen, ich habe sogar meinen Sohn Jesus zu euch gesandt auf diese Welt. Er ist Mensch geworden. Er ist euch ganz nahe gekommen. Ich habe mich euch gezeigt. Ich bin ganz wörtlich zu euch gekommen. Aber euch hat es nicht interessiert. Wenn wir Gottes Liebe erfahren wollen, dann müssen wir uns Gott zuwenden. Wir dürfen nicht länger denken, meine Situation, sie ist hoffnungslos. Nein, lassen wir diesen Argwohn, lassen wir diese Kleingläubigkeit, diese falsche Skepsis, diesen Stolz an dieser Stelle hinter uns. Denken wir nicht, dass Gott am Ende ist. Weigern wir uns nicht daran zu glauben, dass Gott größer ist als alles in dieser Welt. Denn das ist das einzige echte Hindernis, Gott und seine Liebe zu erfahren. Denn was Gott von uns verlangt, das ist nicht viel, aber zumindest das, dass wir ihm die Möglichkeit geben, an uns zu handeln. Dass wir in echtem, in ehrlichem Glauben ihn herausfordern, dass er in unserem Leben handelt und uns seine Liebe zeigt. Dass wir, damit wir dieses Wunder seiner beständigen, unwandelbaren Liebe erfahren können. Denn Gott sagt: Ist mein Arm nun so kurz geworden, dass er nicht mehr erlösen kann? Oder ist bei mir keine Kraft mehr zu erretten? Nein, sein Arm ist nicht zu kurz. Er ist nicht zu schwach. Er hat die Möglichkeiten. Er hat die Kraft. Hoffnungslosigkeit gibt es bei und mit Gott nicht. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Ja, mit diesen Worten aus dem Weihnachtsoratorium von Bach, wo diese Weihnachtsfreude so meisterhaft zum Ausdruck gebracht wird, damit hatte ich begonnen am Anfang diese Predigt. Und ich wünsche das euch auch sehr, dass ihr etwas von dieser Weihnachtsfreude ja noch mitnehmen könnt. Dass ihr das auch mit hinübernehmen könnt, wenn es jetzt ins neue Jahr geht. Aber auch, wenn es noch diese andere Seite in unserem Leben gibt. Diese Seite, auf der wir gar nichts spüren von dieser Weihnachtsfreude. Wo uns nicht nach Jauchzen ist, nicht nach Preisen, nach Frohlocken und Jubeln. Sondern wo wir von Zweifeln und Anfechtung geplagt werden. Es wird nicht alles rosarot, auch nicht durch Weihnachten. Aber trotz allem ist eins gewiss: Gottes Liebe gilt dir, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Trotz allem. Das ist das Wunder von Gottes beständiger, unwandelbarer Liebe. Und davon spricht Paulus ja auch, wenn er schreibt in Römer 8, wir hatten es vor einigen Wochen: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Wir sind herausgefordert, uns darauf einzulassen, das zu glauben und fest auf diese Wahrheit zu vertrauen. Amen.